HR Info. Bilanz.
Mit Daniel Bauer. Wenn es von etwas sehr viel gibt, dann sagt man gerne mal, wie Sand am Meer. Da scheint es erstmal kurios, dass das Umweltprogramm der Vereinten Nationen UNEP gerade vor einer weltweiten Sandknappheit gewarnt hat. Ausgerechnet den Rohstoff Sand gibt es also anscheinend nicht mehr wie Sand am Meer. Und das ist tatsächlich ein globales Problem. Von den Küsten Marokkos bis zur Innenstadt von Bad Vilbel. Um den knappen Rohstoff Sand geht es jetzt hier in der Sendung HR Info Bilanz. Eine Baustelle direkt in der Bad Vilbler Innenstadt. Am Ende einer Sackgasse war noch ein Fleckchen Bauland frei und wie überall in den Ballungsräumen wird natürlich sofort gebaut. Von dem Mehrfamilienhaus stehen immerhin schon mal die Grundmauern. Und der Chef der Baufirma Thomas Reimann erklärt mir, warum Sand für sein Geschäft so unverzichtbar ist.
Hier in Bad Vilbel im Ellernweg entsteht ein Mehrfamilienhaus mit mehreren Wohnungen in einer Baulücke, wo ein Haus, was dort stand, abgebrochen wurde und jetzt neu entsteht.
Und wir sehen hier auch ganz viel Baumaterialien. Hier sind Sandsteinklötze. Da ist auch ein großer Haufen mit Kies und Erde und Sand. Wie wichtig ist Sand, um so ein Mehrfamilienhaus zu bauen? Wo wird er überall verwendet?
Sand ist ein elementarer Baustoff. Ohne Sand würde es heute in der Bauwirtschaft schlichtweg nicht funktionieren. Denn wie Sie schon richtig sagen, sehen wir hier Kalksandstein gelagert, um Wände herzustellen. Wir sehen Fertigtreppen, die vorbetoniert angeliefert werden. Dort ist Sand und Kies erforderlich. Wir sehen ein Haus, was gerade in den Himmel wächst, über mehrere Etagen. Da sind Fundamente erforderlich, dort wird Beton gegossen. Das alles geht nicht ohne Sand und nicht ohne Kies.
Also ohne Sand keine Häuser, könnte man verkürzt sagen.
Ohne Sand würden nicht nur keine Häuser entstehen, es würden auch keine Brücken gebaut werden, es würde keine Infrastruktur hergestellt werden können. Wir brauchen Straßen, wir brauchen Kanäle, wir brauchen Ver- und Entsorgung, merkt man ja auch gerade bei dem Starkregen. Das muss alles funktionieren und funktionieren tut das nur, wenn man es ordentlich herstellt. Und ordentlich herstellen kann man es nur, wenn ausreichend Sand und Kies da sind.
Und Sand wird nicht nur da verbaut, wo man ihn sehen kann, auch unter der Erde zum Beispiel bei der Verlegung von Rohren ist Sand wirklich wichtig.
Elementar, weil Rohre ein weiches Bett brauchen. Die dürfen nicht brechen. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in einem Haus, haben ein gebrochenes Rohr gerade neu hergestellt, falsch verfüllt, kein Sand genommen. Da stauen sich Fäkalien, das geht ins Haus zurück, es wäre fatal. Es geht ohne Sand und Kies in Deutschland nicht.
Aber es gibt weltweit eine Sandknappheit. Inwiefern spüren Sie die auch hier in Hessen ganz konkret, wenn Sie jetzt hier in Bad Vilbel ein Haus bauen? Macht sich die Sandknappheit da schon bemerkbar?
Da gelten die Gesetze der Volkswirtschaft, Angebot und Nachfrage. Das Angebot an Sand ist deutlich geringer geworden. Die Nachfrage aufgrund der Regenbautätigkeiten in allen Bereichen deutlich größer. Das treibt den Preis nach oben. Und in dem Moment, wo ein Mangel droht, kommen Preissteigerungen bei Sand und Kies zum Tragen. Das macht Neubauten von Wohnungen, von Gewerbebauten, von Straßen, Schienenwegen, Brücken teuer. Das kann man eigentlich nicht akzeptieren. Denn wir müssen ja bezahlbaren Wohnraum in den Städten und neue Verkehrswerke schaffen. Also müssen wir neue Abbaustätten für Sand, Kies und auch für Natursteine einfacher und auch rascher als bisher genehmigen lassen.
Wie hat sich der Sandpreis in den vergangenen Jahren entwickelt? Haben Sie einen Überblick ungefähr?
Machen wir es am Betonpreis fest. Die Preissteigerung im Beton, auch aufgrund der Sandknappheit, hat von 2018 auf 2019 rund 8% betragen. Das ist deutlich über der Inflationsrate und das halte ich für eine Entwicklung, die doch mit großer Obacht beobachtet werden muss.
Eigentlich haben wir in Hessen genug Sand, es ist relativ viel im Boden vorhanden. Wie sieht es mit dem Abbau aus? Wird da momentan genug gefördert?
Also wir haben in Deutschland und gerade auch in Hessen sogar sehr große Sandvorkommen. Doch tatsächlich verfügbare Flächen sind ausgesprochen rar. Viele zukünftige Sandvorkommen liegen in Natur- und Wasserschutzgebieten. Besonders kritisch zu sehen sind diese Restriktionen dann auch durch die Bannwaldregelung in Hessen, wo einfach keine Vorranggebiete für Rohstoffabbau zulässig sind. Zudem gibt es eine Konkurrenz mit anderen Nutzungen wie Landwirtschaft, Energiewirtschaft, Siedlungserweiterungen und Naherholungen. Das führt letztendlich dazu, dass die Rohstoffimporte mit Schiff, Bahn und Lkw nach Hessen zunehmen und das ist weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll. Da brauchen wir Alternativen.
Und in Hessen importieren wir inzwischen seit Jahren Sand. Also die Menge, die wir hier bei uns fördern, reicht schon lange nicht mehr aus.
Naja, bereits heute werden allein für den Frankfurter Raum pro Jahr 10 Millionen Tonnen Kies und Sand eingeführt. Und das von außerhalb Hessens, weil der Bedarf durch südhessische Kies- und Sandgruben allein nicht mehr gedeckt werden kann. Insbesondere vom Oberrhein und aus dem Elsass, also weit entfernt, wird Sand und vor allem Kies per Schiff nach Hessen transportiert. Durch das Niedrigwasser des Rheins konnten beispielsweise im vergangenen Jahr weniger Schiffe fahren. Das trieb den Preis noch mehr. Auch dadurch und in der Folge steigender Logistikkosten, Lkw-Maut, höhere Treibstoffkosten sind die Preise für Sand und Kies nachvollziehbar angestiegen.
Jetzt forschen weltweit Leute daran, wie man mit weniger Sand bauen könnte oder wie man Sand vielleicht durch andere Stoffe ersetzen könnte. Glauben Sie, dass es da kurzfristig einen Ersatz geben wird?
Nein, kurzfristig wird es da nach meiner Auffassung keinen Ersatz geben. Sand und Kies sind bewährte Baustoffe, auf die wird man auch in Zukunft nicht verzichten können. Selbstverständlich werden neue Baustoffe dazukommen. Auch hier im Bereich der Bauwirtschaft wird geforscht und wird entwickelt. Aber von dem Wirtschaftsgut Sand und Kies wird man nicht wegkommen, weder in naher noch in ferner Zukunft.
Nicht nur das schöne Bad Vilbel hat mit seinen Urquellen also einen Bodenschatz. Überall in Hessen liegt Sand im Boden und der wird immer teurer. Die Bauwirtschaft würde gerne viel mehr davon ausbuddeln, aber dagegen protestieren Umweltschützer. Mein Kollege Wolfgang Hettfleisch hat sich die Situation in Hessen angeschaut. Und als erstes erklärt er mir, dass wir hier tatsächlich genau den Sand haben, den alle wollen. Den grobkörnigen, mit dem man prima bauen kann.
Es gibt Sand reichlich in Hessen, eigentlich kann man sagen in ganz Deutschland. Das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Sand, in dem Fall Bausand, das ist der, von dem wir hier reden, denn nur den kann man brauchen, um zum Beispiel Beton herzustellen. Der wird ja sozusagen von den Flüssen mitgebracht. Also jetzt werden ganz viele Leute vielleicht sagen, halt Sahara, das stimmt. Ja, in der Sahara ist das in der Regel durch Winderosion. Deswegen kann man den Sand dort auch nicht zum Bauen gebrauchen. Da sind nämlich die Kiesel, die einzelnen, so rund geschliffen, dass man damit überhaupt nichts anfangen kann. Unser Sand hier ist sehr gut zu verwenden, wenn man zum Beispiel bauen will. Und der findet sich eben überall, wo es Flüsse gibt, weil Sand ist ursprünglich mal Gestein gewesen, das wird dann zerrieben und am Ende kommt eben Sand raus.
Wo gibt es in Hessen denn besondere Abbauplätze? Wo wird besonders eifrig gebaggert?
Also so grob kann man sagen, die größten Vorkommen, die gibt es in Südhessen. Also wenn man mal so eine grobe Linie ausmacht von Aschaffenburg, das ist schon auf bayerischer Seite im Osten, bis zum Rhein auf der anderen Seite. Also alles, was so diese südhessische Senke ist, ist im Grunde überall eine dickere Sandschicht und da kann man den überall auch abbauen. Aber das ist jetzt keine Ausnahme. Wir haben von Flüssen schon gesprochen. Es gilt genauso für Lahn, Fulda oder Werra. Überall, wo es größere Flusstäler gibt, gibt es eigentlich auch jede Menge Sand.
Und wird er auch eifrig abgebaut? Also wie sieht's da aus mit der Förderung?
Er wird eifrig abgebaut, man braucht aber eben gewaltige Mengen davon. Also um mal ein Beispiel zu geben, wenn man einen Kilometer Autobahn bauen will, braucht man 30.000 Tonnen Sand. Für einen einzigen Kilometer 30.000 Tonnen. Er wird in großem Stil abgebaut in Hessen, eigentlich überall im Bundesland. Man kommt aber eben nicht überall an die Vorkommen auch ran. Das ist ja klar, wenn wir jetzt einfach mal das Rhein-Main-Gebiet nehmen, dicht besiedelt. Für Flächen gibt es alle möglichen Verwendungsmöglichkeiten. Zum einen wollen die Menschen, dass auch noch ein bisschen Natur um sie rum ist. Zum anderen sagen wir, wir müssen ganz dringend Wohnungen bauen im Rhein-Main-Gebiet. Also wenn es irgendwo Flächen gibt, dann will die jeder haben. Und deswegen ist es nicht so einfach zu sagen, wir nehmen jetzt mal diese Fläche oder jene Fläche, um da Sand abzubauen.
Du hast die Problematik gerade angesprochen, die verschiedenen Interessen auch. Ich nehme mal an, Umweltschützer sind auch nicht besonders glücklich damit, dass die Sandabbauflächen immer weiter ausgeweitet werden oder ausgeweitet werden sollen.
Nein, sind sie nicht. Das hängt aber vor allem damit zusammen, wo sind diese Flächen denn, wo man das noch tun kann. Und wenn ich jetzt mal zwei Beispiele in Südhessen mir rausnehme, im Kreis Offenbach, dann kann man sagen, die sind im Wald. Also in Langen gibt es schon traditionell ein Unternehmen, das seit vielen Jahrzehnten dort Sand abbaut, in relativ großem Stil. Die haben jetzt gerade eine sehr große Erweiterung gemacht und das ist eben Waldgebiet. In dem Fall sogar Gebiet, das ursprünglich mal als Bannwald ausgewiesen worden ist. Das ist mittlerweile von der Regionalkammer ein bisschen zurückgenommen. Da gilt jetzt wieder der Vorrang des Abbaus oberflächennaher Rohstoffe, so heißt das offiziell. Das heißt, da darf man das dann und deswegen gibt es da auch immer Einzelgenehmigungen, um das auszuweiten. Aktuell neuestes Beispiel ist Dietzenbach. Da hatte man bisher eigentlich noch nichts mit irgendwie Sandabbauen in größerem Stil. Da haben aber auch Leute, also ein Unternehmen genauer gesagt, gefunden. Da gibt es ebenfalls in einem Waldgebiet ein relativ großes Vorkommen und dafür müssten dann eben im Zweifelsfall 76 Hektar Wald fallen.
Und das kritisieren Umweltschützer, aber ist es nicht so, dass die Betriebe, die da dann abholzen müssen, an anderer Stelle wieder aufforsten? Also gibt es da nicht einen Ausgleich?
Ja, das ist so. Also zunächst mal vielleicht, da müssen wir uns überhaupt nicht auf irgendeine Seite stellen. All das sind legitime Interessen. Wir haben also auf der einen Seite den Bauboom, den haben wir ganz akut. Und wir haben auf der anderen Seite auch die ebenso legitimen Interessen der Menschen, die sagen, wir müssen aber unsere Umwelt gerade in so einer belasteten Region etwa wie Rhein-Main auch gezielt schützen. Beides ist sicherlich richtig. Die müssen erstens die Gebiete, wo sie diesen Sand rausholen aus der Erde, also wo sie große Löcher graben, im Bereich Langen ist das dann zum Beispiel so, dass das auch unter Grundwasserniveau geht, das wird also sozusagen aus dem Wasser rausgebaggert, die müssen sie wieder verfüllen und dann müssen sie auch wieder aufforsten, renaturieren und sie forsten gleichzeitig auch Ersatzflächen anderswo auf. Das heißt, es wird, es ist schon auch in den Genehmigungen streng festgelegt, was die diesbezüglich tun müssen. Man kann vielleicht sogar sagen, wenn man jetzt mal eine Generation nimmt oder zwei, dann ist es eigentlich so, dass das nicht unbedingt bleibende Schäden hinterlässt, weil die Natur sich diese Gebiete wieder zurückholt. Die Abbaubetriebe sind dann auch gerne mal so ein bisschen forsch beim Beurteilen, ob das nicht möglicherweise sogar ökologisch höherwertige Gebiete sind, die da entstehen, weil es da Abbruchflächen gibt, weil da möglicherweise sich Vogelarten ansiedeln, die da vorher nicht zu Hause waren. Also das geschieht alles, aber aus Sicht der Naturschützer ist es natürlich so, bis man den Wert etwa von so und so viel Hektar Wald, die da mal gestanden haben, bis man diesen ökologischen Wert wieder geholt hat, vergehen dann eben doch schon mal mehrere Jahrzehnte.
Und deshalb sieht es auch nicht danach aus, dass wir in Hessen den Eigenbedarf bald wieder selbst decken können. Es werden eher noch mehr Schiffe mit Sand beladen den Main hochschippern. Wie viele das genau sind und was da für eine Logistik dranhängt, das kann mir am besten Ralf Drumm von der Frankfurter Baustofffirma Weibel sagen. Sein Büro liegt direkt am Osthafen, wo täglich die Schiffe ein- und auslaufen. Am Telefon sagt er mir, dass gleich am nächsten Morgen wieder eins ankommt. Wir verabreden uns für den Vormittag am Hafen. Und damit ist noch genug Zeit für einen Blick über den hessischen Tellerrand hinaus. Im Vergleich zu manch anderen Ländern sind unsere Sandprobleme nämlich geradezu winzig. Vor allem in China und Südostasien, wo innerhalb weniger Jahre Millionen Städte aus dem Boden schießen, wird guter Bausand händeringend gesucht. Und das zieht auch Kriminelle an, berichtet mein Kollege in Singapur, Holger Senzel. Mr. Sandman.
Auch in Singapur bringt der Sandmann die Träume. Der winzige Stadtstaat, Singapur gehört zu den 20 kleinsten Nationen der Welt, hat große Ambitionen und wenig Platz. Also wird in die Höhe und die Tiefe gebaut und das Meer aufgeschüttet. Und dafür braucht man Sand. Viel Sand.
We have been taking sand from our hills.
Erst haben wir den Sand unserer Hügel abgegraben, erklärt dieser Vorarbeiter, dann vom Meeresgrund geschöpft. Aber inzwischen müssen wir mehr und mehr Sand importieren.
Most of it is being imported.
Um 20% ist Singapur seit den 60er Jahren ins Meer gewachsen. 5,6 Millionen Menschen auf einer Fläche so groß wie Hamburg. Auch die unzähligen Großbaustellen dürsten nach Sand für Zement und Beton. Und so ist Singapur heute größter Sandimporteur der Welt.
It's a dirty business with a legal
import. Ein schmutziges Geschäft, klagt diese Reportage an, weil das reiche Singapur seinen Sand aus den armen Nachbarländern beziehe, mit illegal eingeschmuggeltem Sand seine Küste vergrößere.
Singapore is being accused of expanding its coastline with illegally dredged sand from neighboring states.
Denn legal ist Sand kaum noch zu bekommen. Die meisten Nachbarn Singapurs haben den Export inzwischen verboten. Kambodscha erließ vergangenes Jahr den sogenannten Sandbann, nachdem der arme Staat mehr als 72 Millionen Tonnen nach Singapur geliefert hatte. Doch das hatte schwerwiegende Folgen für die Umwelt, sagt George Bolton von der UN-Beobachterkommission. Die Fischpopulation und damit die Fischerei etwa nahmen großen Schaden. Es ist außerdem ein unglaublich korruptes Geschäft. Eine Menge Politiker haben sich bereichert am Sandbusiness und nahezu nichts von den Millionenumsätzen ist auf Regierungskonten angekommen. Eine regelrechte Sandmafia hat sich nach dem Bann etabliert und schmuggelt den kostbaren Baustoff illegal nach Singapur. Die Regierung bestreitet, davon zu profitieren, und die privaten Bauunternehmer schweigen. Der Sandpreis jedenfalls ist explodiert, von 15 bis 20 Dollar pro Tonne auf bis zu 60 Dollar.
Before the sand ban, prices was around 15 to 20 dollars per ton. Today it is in the region of 50, 60 dollars.
Dadurch steigen Baukosten und damit natürlich auch Mieten und Immobilienpreise, die ohnehin Weltspitze sind in Singapur. Vielleicht hilft aber auch die Wissenschaft, Bei den jüngsten Projekten experimentiert Singapur mit Techniken, die weniger Sand benötigen.
HR Info. Bilanz.
Die Ironie an der Geschichte ist, dass es in Südostasien oder vor allem auch im arabischen Raum eigentlich ja sehr viel Sand gibt. Aber auch in Dubai können sie ihre Burj Khalifa Riesentürme nicht einfach mit Wüstensand bauen. Die Körner dort sind vom Wind so fein geschliffen, dass sie für Beton nichts taugen. Dubai holt sich den Bausand deshalb von der Ostküste Australiens. Die Schiffe müssen dafür 9000 Kilometer fahren, quer über den Indischen Ozean und das Arabische Meer. Unter Umweltgesichtspunkten ein ziemlicher Wahnsinn. Das hat inzwischen auch die UN erkannt. In einem aktuellen Bericht des Umweltprogramms UNEP, der gerade in Genf vorgestellt wurde, fordern die Vereinten Nationen, dass das weltweite Geschäft mit dem Sand strikt reguliert werden soll. Auf Prestigebauten ohne echten Nutzen soll möglichst verzichtet werden. Was noch drin steht in dem Bericht, fasst jetzt mein Kollege Dietrich Karl Meurer aus Zürich zusammen.
Jeder Mensch auf der Erde verbraucht durchschnittlich pro Tag 18 Kilo Sand und Kies. Sie werden verbaut in Straßen, Brücken, Häuser und so weiter. Eindrücklich beschreibt Pascal Peduzzi den weltweiten Hunger nach Sand. Der Direktor der weltweiten Forschungsdatenbank des UNO-Umweltprogramms UNEP ist verantwortlich für eine jetzt in Genf vorgestellte Studie. Demnach hat sich die Nachfrage nach Sand und Kies in den letzten 2 Jahrzehnten verdreifacht. Pascal Peduzzi sagt, zwar gäbe es viel Sand auf der Erde und ständig komme neuer Sand dazu, doch der Verbrauch sei zu groß.
Sand is produced by slow erosion process.
Sand entsteht durch langsame Erosionsprozesse. Alle Flüsse und Gletscher der Welt transportieren jedes Jahr 24 Milliarden Tonnen. Wir Menschen verbrauchen aber etwa doppelt so viel, 40 Milliarden Tonnen jährlich. 40 Milliarden Tonnen, das ist genug, um jedes Jahr eine 27 Meter breite und 27 Meter hohe Mauer rund um den Erdball zu bauen. Damit sei Sand, gemessen am Volumen nach Wasser, die zweitgrößte geförderte und gehandelte Ressource überhaupt. Weil sich die Lebensgewohnheiten ändern, die Weltbevölkerung wächst und immer mehr Menschen in Städten wohnen, werde immer mehr gebaut. Und der Bedarf an Sand und Kies für Straßen und Häuser nimmt zu. Schätzungen zufolge jährlich um mehr als 5%. Auch werde Sand verwendet für die Herstellung von elektronischen Produkten und für Glas. Der übermäßige Abbau von Sand habe schwerwiegende Folgen für die Umwelt, erklärt Pascal Peduzzi vom UNO-Umweltprogramm. Wenn er aus Flüssen gewonnen wird, dann wirkt sich das auf die Strömung aus. Es kann zu Hochwassern führen, zu Trockenheit, zu Erosion. Es führt zu Veränderungen der Fischbestände oder hat Auswirkungen auf die Krabbenfischerei. Wenn Sand am Meer gewonnen wird, dann beeinflusst das den Meeresboden mit seinen Mikroorganismen, die die Nahrungsgrundlage für die Fische sind. Also wenn dort Sand entnommen wird, wirkt sich das aus auf die Fischerei und die Artenvielfalt. In Marokko gäbe es einen Küstenstreifen, bei dem infolge der Sandgewinnung nur noch Steine übrig geblieben sind. Anlieger könnten die Region nicht für den Tourismus entwickeln. Andernorts seien die Krabbenbestände so weit zurückgegangen, dass den Menschen die Nahrungsgrundlage bzw. ein Produkt zum Verkaufen fehlt. Das UNO-Umweltprogramm UNEP empfiehlt, grenzüberschreitend gegenzusteuern. Es solle international festgelegt werden, wie viel Sand wo schonend abgebaut werden kann. Unverantwortlicher und illegaler Abbau solle bekämpft werden. Die Nachfrage nach Sand wird weiter steigen, also brauchen wir verantwortungsbewusste Lösungen. Wir können Schäden an Flüssen, Stränden und in marinen Ökosystemen verhindern oder reduzieren. Wir können den unnötigen Verbrauch vermeiden, den Bedarf reduzieren. Wir können Sand wiederverwenden. Wir können auch die Sandgewinnung reduzieren. Es ist möglich, dies gut zu tun. Die nötigen Lösungen dafür existieren. Mit dem nun veröffentlichten Bericht will das UNO-Umweltprogramm eine breite Diskussion über den Umgang mit der Ressource Sand anstoßen. Sand sei wichtig, denn unsere Gesellschaft sei im wahrsten Sinne des Wortes auf Sand gebaut.
Und weil das so ist und weil Sand offenkundig immer wichtiger wird, kann man eigentlich gar nicht genug darüber wissen. Deshalb hier für den nächsten Smalltalk noch ein paar Fakten. Sand ist nur Sand, wenn ein Korn zwischen 2 und 1/6000 Millimeter groß ist. Alles darüber ist Kies, alles darunter nennt man Schluff. Und noch mehr Angeberwissen hat jetzt mein Kollege Stefan Hübner aus unserer Wissenschaftsredaktion.
Sand entsteht meist dadurch, dass Gestein verwittert. So entstehen viele kleine Sandkörner, aus Quarz meistens, und die werden dann von ihren Entstehungsorten wegtransportiert, per Wind oder Wasser. Pro Jahr dürften auf der Welt bis zu 40 Milliarden Tonnen Sand abgebaut werden. Das ist etwa doppelt so viel, wie alle Flüsse der Erde pro Jahr an Sand an die Küsten bringen. Sandabbau Hochburg ist der asiatisch-pazifische Raum. Und Sand ist mittlerweile so begehrt, dass er sogar illegal abgebaut wird. Sein Handelswert ist in den letzten 25 Jahren um fast das Sechsfache gestiegen. Das Handelsnetz umspannt die ganze Welt. Mit den USA als größtem Exporteur, größter Importeur ist Singapur. Sand spielt vor allem beim Bauen eine große Rolle. Beton, das gefragteste Baumaterial der Welt, besteht zu 2/3 aus Sand. 98% der weltweiten Sandförderung landen in Beton. Für ein mittelgroßes Haus benötigt man 200 Tonnen Sand, für ein durchschnittliches Krankenhaus 3000 Tonnen und bei einer Autobahn braucht es 30.000 Tonnen Sand pro Kilometer. Aber auch Glas wird aus Sand hergestellt und auch in der Halbleiterindustrie ist Sand wichtig. Er steckt in Prozessoren und somit funktioniert kein Computer, kein Handy ohne Sand. Ein paar weitere Beispiele. Sand steckt in Seife und Zahnpasta, in Farben und Klebstoffen, in Keramik und Ziegelstein. Sogar zum Herstellen von Jeans braucht es Sand. Mit ihm wird der Stoff weicher gemacht und gebleicht. An manchen Stränden findet sich eine ganz besondere Art von Sand, Korallensand. Der entsteht, wenn das Meer die harten Skelettteile von Korallen, aber auch von Muscheln oder Schnecken zerreibt. Sand ist also nicht gleich Sand. Das trifft sogar auf den typischen Quarzsand zu. Wüstensand etwa ist viel feinkörniger und runder als Strandsand und eignet sich deshalb nicht zur Betonherstellung. Aus diesem Grund versuchen Forscher, Wüstensand so zu behandeln, dass er bautauglich wird.
Bremen, heißer Wüstensand. So schön, schön war die Zeit.
Wüstensand bautauglich machen bedeutet aber, die Wüsten werden ökologische Probleme bekommen. Strände, Küsten und Meere haben sie bereits. Weltweit verschwinden gerade 3 von 4 Stränden. Die Folge: Küsten können schlechter vor Stürmen und Tsunamis geschützt werden. Lebensräume wie Riffe werden zerstört, Strömungen verändert. Das gefährdet die Existenzgrundlage der Menschen, die am und vom Meer leben. Zum Schluss der Sendung stehe ich jetzt tatsächlich da, wo der Sand nach Hessen kommt. Oder zumindest ein großer Teil davon. Nicht am Meer, aber immerhin am Main, genauer gesagt am Frankfurter Osthafen. Es ist ein etwas diesiger Vormittag und zusammen mit Ralf Drumm von der Firma Weibel stehe ich direkt am Kai. Ein paar Meter unter uns liegt das riesige Frachtschiff und hoch über uns der mindestens genauso große Entladekran, der auf Schienen langsam hin und her fährt.
Ja, wir befinden uns hier in unserer Anlage in der Franzstraße in Frankfurt. Hier wird gerade ein Schiff entladen mit Sand von Oberrhein. Und wir beobachten hier gerade den Löschvorgang, den sogenannten Löschvorgang.
Ist ja ein ganz schön riesiger Kran. Wie schnell entlädt er so ein großes Schiff?
Das Schiff kommt als Schubverband mit insgesamt 5000 Tonnen. Und für 5000 Tonnen benötigen wir ca. 10 Stunden.
Und das kommt dann in diese riesigen Silos, die wir hier sehen, und wird weiterverarbeitet?
Ja, also der Sand wird hier entladen, oder auch die ganzen anderen Körnungen werden hier entladen, gehen in Silos und werden dann vollautomatisch in eine Anlage eingezogen, in sogenannte in den Mischer, in die Transportbetonanlage. Dort wird Zement, Wasser und Chemie zugesetzt und so, da wird der Transportbeton hergestellt.
Wie geht es dann weiter? Wie wird der Beton dann in die Region zu den Baustellen gebracht?
Der Beton geht dann von dem Transportbetonwerk, wird in LKWs, in die Fahrmischer verladen und wird dann an die Baustelle geliefert.
Wo kommt der Sand jetzt her, der hier gerade ausgeladen wird?
Der Sand kommt vom Oberrhein, wie unsere gesamten Materialien kommen vom Oberrhein, sprich das ist der Höhe Straßburg, Iffezheim bis hoch nach Breisach.
Und wie viele von solchen Schiffen kommen hier denn pro Monat oder pro Jahr den Main entlang?
Also die Anzahl der Schiffe ist schwer natürlich jetzt zu beziffern, aber ich würde mal sagen in einer Gesamtmenge von ca. 100.000 Tonnen für uns.
Und im letzten Sommer hatten wir ein ziemliches Niedrigwasser im Main oder auch im Rhein. Macht Ihnen das dann zu schaffen und wie kompensieren Sie das?
Das war ein sehr großes Problem, wenn man überlegt, dass ein Schiff bei normalen Wasser- und Verhältnissen mit ca. 4.500 bis 5.000 Tonnen ankommt und im letzten Jahr durch das Niedrigwasser konnten wir nur 500 Tonnen mitnehmen. Das heißt, es war ein extrem großes Problem, die Nachfrage da abzudecken und das war ein sehr, sehr großes Problem.
Aber bislang deutet ja noch nichts auf einen neuen Supersommer hin. Gut für das Geschäft von Ralf Drumm, denke ich, als ich den Hafen wieder verlasse. Und irgendwie auch gut für uns alle. Denn der Sand, das habe ich gelernt, der Sand muss rieseln. Das war HR Info Bilanz. Mein Name ist Daniel Bauer. Und die Sendung zum Nachhören gibt's wie immer unter hrinforadio.de.